Die hormonale Kontrazeption ist ebenfalls iatrogen, ebenfalls durch den Arzt bedingt. Ich glaube, das muss man sich vor Augen führen. Christoph Wilhelm Hufeland, der Arzt von Goethe und Schiller, hat gesagt, der Arzt soll und darf nichts anderes tun, als Leben zu erhalten, ob es ein Glück oder Unglück sei, ob es Wert habe oder nicht, dies geht ihn nichts an. Und maßt er sich einmal an, diese Rücksicht mit in ein Geschäft aufzunehmen, so sind die Folgen unabsehbar und der Arzt wird der gefährlichste Mensch im Staate. Und so weit sind wir heute. Dr. Alan Grant, die ich schon erwähnt habe, hat gesagt, die Gesundheit der Frauen wurde auf dem Altar der Bevölkerungsplanung geopfert und das ist sehr, sehr treffend und zutreffend. Nun zur Bedrohung der Umwelt durch Hormone. Und jetzt möchte ich das Wort Herrn Oettinger geben, der ein Mitarbeiter von mir ist, ein fantastischer Mitarbeiter. Er hat sich mit diesem Kapitel speziell befasst und kann Ihnen das sehr gut darlegen. Bitte schön.
Meine Damen und Herren, ich darf Sie mit einem sehr interessanten Thema vertraut machen. Ich bin vor 3 Jahren darauf gestoßen, im Januar 2009, als Dr. Ehmann mich um Hilfe gebeten hat, beim Suchen nach Literatur zu dem Thema, was hat denn die Pille, was haben Medikamente für Auswirkungen in der Umwelt? Es war so, er befasst sich ja seit den 1980er Jahren mit diesen verschiedenen Risiken und zum Risiko will ich generell gleich etwas sagen. Und nun kommt eben zunehmend in den letzten Jahren in den Blick, dass die Hormone und überhaupt auch Arzneimittel ein ziemlich großes Problem darstellen in unseren Abwässern. Es sind hier junge Leute, aber auch ältere da. Ich möchte mal 3 Fragen stellen, wie Sie die Risiken einschätzen würden. Was ist gefährlicher, das pflanzenfressende Nilpferd oder das fleischfressende Krokodil? Was würden Sie sagen? Kommen wir gleich auf die Antwort. Was ist gefährlicher? In der Wüste zu ertrinken oder in der Wüste zu verdursten? Was ist gefährlicher? Haifische oder Kokosnüsse? Ich vermute, dass die meisten von Ihnen bei fast allen Fragen falsch liegen. Das pflanzenfressende Nilpferd ist gefährlicher, weil es ist unheimlich aggressiv. Darauf ist man nicht gefasst, dadurch kommen mehr Menschen ums Leben als durch Krokodile. Die Gefahr, in der Wüste zu ertrinken, ist größer als zu verdursten, weil die meisten Leute stellen sich auf das Verdursten ein, aber man ist nicht gefasst, dass in bestimmten Gebieten durch den plötzlichen Regenfall die Wadi urplötzlich mit riesen Wasserschwellen gefüllt werden, sodass im Endeffekt mehr Menschen in der Wüste ertrinken als verdursten. Und der dritte Hammer, die Todesfälle. Wir haben, ich habe das aus einer Fernsehdokumentation mal gesehen, ungefähr 7 tödliche Haiattacken jedes Jahr. Insgesamt gibt es mehr Haiattacken, aber 7 davon enden tödlich. Sieht man immer wieder in der Presse, wenn das Surfbrett vom weißen Hai dann mit diesen Haifischzähnen da wunderbar angeknabbert ist oder wenn den Surfern ein Bein fehlt und dergleichen, die gerade so davongekommen sind. 7 ungefähr tödliche Haiunfälle, aber das 20-fache, nämlich ungefähr 140 Tote alljährlich durch herabfallende Kokosnüsse. Was möchte ich Ihnen damit sagen? Sie haben hier vorher gesehen, den wichtigen Themenbereich, mit dem sich Dr. Ehmann seit den 80er Jahren auseinandersetzt, das Risiko von Verhütung und von Pille auf Embryonen. Natürlich wirkt die Pille in wichtigen Bereichen verhütend, aber in dem kleinen Promillesatz, in dem sie eben nidationshemmend ist, wirkt sie eben auch tödlich. Und über dieses Risiko wird man relativ schlecht informiert. Ich möchte einfach darauf hinaus, dass wir ein bisschen umdenken in Bezug auf das Risikobewusstsein in unserer Gesellschaft. Und wir denken, da ist das Risiko groß, wo die Medien am meisten darüber berichten und wo die meisten Menschen darüber reden. Irrtum. Nebenbemerkung noch zum Thema Risiko. Toaster sind auch sehr gefährliche Geräte. Es kommen relativ viele Menschen weltweit um durch den Toaster. Wir könnten diese Beispiele vorantreiben, aber das ist für die meisten Menschen eben unbekannt. Interessant ist das Spektakuläre, da wo die Titelzeilen in den Zeitungen und im Fernsehen etwas hergeben. Die anderen Dinge werden vernachlässigt. Wir haben gesehen, es gibt Pill-Benefits, Vorteile der Pille in Bezug auf bestimmte Krebsarten. Ja, das kann man nicht leugnen. Die Pille hat bestimmte Vorteile. Aber erinnern Sie sich an die eine Grafik, wo eine Säule sehr weit nach oben ging, dann gingen zwei nach unten, also die risikosenkend waren, und die vierte Säule war wieder außerordentlich groß. Im Endeffekt haben wir für die Pille ein außerordentlich hohes Risiko beim Krebs und bei manchen anderen Dingen. Ich konzentriere mich nun auf die Frage nach der Umwelt. Es ist so, dass wir seit den 90er Jahren immer mehr einen Blick dafür kriegen, durch die Forschung, durch die Umweltforschung, dass unsere schönen Arzneimittel im Abwasser relativ fatale Wirkungen haben. Ich möchte Ihnen das auch mal deutlich machen. Ich habe hier Beispiele mitgebracht. Das ist jetzt Antra, ein Omeprazol-Produkt. Da hat jede Pille, also das ist für die Leute, die Magenprobleme haben mit der Übersäuerung, sogenannte Protonenpumpenhemmer. Das sind 20 Milligramm Wirkstoff in einer Tablette drin. Also 20.000 Gramm. Ein anderes Beispiel, sehr berühmt, Paracetamol. Da ist der Wirkstoff schon ein bisschen höher, 500 Milligramm, also ein halbes Gramm pro Tablette drin. Wir haben über die Pille gesprochen. In der Pille sind nicht ein halbes Gramm 500 Milligramm oder 20 Milligramm. In der Pille sind ein paar hundert Mikrogramm, Millionstel Gramm von einem Gestagen, also von dem progesteronartigen Hormon, und nur bei der Kombinationspille zusätzlich noch 30 Mikrogramm, also 30 Millionstel Gramm vom Ethinylestradiol, einem künstlichen Östrogen. Und es ist nun nicht das Problem dieses größeren Anteils an Progesteron, an Gestagen, sondern es ist dieser sehr kleine Anteil von 30 Mikrogramm Ethinylestradiol, das unglaubliche Auswirkungen hat. Ich war diesbezüglich bei meinen Nachforschungen in Berlin bei Professor Hansen, der war früher Leiter der Abteilung Ökotoxikologie und Direktor des Bundesgesundheitsamtes bei uns in Deutschland. Und der hat Untersuchungen gemacht. Wir haben zum Beispiel in Berlin Ruhleben, da gibt es Kläranlagen. Und jeder denkt doch eigentlich, klar, Kläranlagen sind dazu da, dass das ganze Zeugs, ob groß oder klein, rauskommt aus dem Abwasser. Ja, schön und gut. Aber wir haben ein sogenanntes Problem, das, was man Mikroverunreinigungen nennt. Also das sind Verunreinigungen durch sehr geringe Substanzen. Dazu gehören übrigens auch Pestizide. Es ist bedrückend, wie die Pestizidsituation im Grunde sich bis heute nicht wesentlich gebessert hat. Das DDT wurde zwar verboten, aber wir haben eine Unzahl anderer Substanzen und die sind sehr, sehr böse in Bezug auf alle möglichen Wasserlebewesen. Die schädigen das Nervensystem, die schädigen die Nieren, die schädigen die Leber, die schädigen bei Fischen die Kiemen. Zum Beispiel das berühmte Schmerzmittel Diclofenac, das wird also in mehreren Tonnen pro Jahr, kommt das ins Abwasser, das schädigt die Kiemen bei Fischen. Aber ich habe eben hier deutlich gemacht, die Wirkstoffe sind hier in relativ großen Mengen vorhanden, im Milligrammbereich. Bei der Pille haben wir es mit 30 Millionstel Gramm zu tun. Und jetzt halten Sie sich fest, gucken Sie sich mal bitte diesen Raum an. Ich schätze diesen Raum auf, ich würde mal sagen, ungefähr zwei größere Wohnungen. Ich würde sagen 200 Quadratmeter, so diese Größenordnung. Wenn eine Frau an einem Tag diese übliche Ovulationshemmer, diese übliche Pille nimmt, nimmt sie 30 Mikrogramm Ethinylestradiol und dann noch dieses Gestagen. Das Problem sind diese 30 Mikrogramm. Es genügen nämlich 0,1 Nanogramm pro Liter. Also, das kann man sich schlecht vorstellen. Nanogramm ist ein Milliardstel Gramm. 0,1 Nanogramm pro Liter genügen, dass die Fische bereits ein Problem kriegen. Und zwar ist es so, es gibt bei vielen Lebewesen ein Eidotterprotein. Das heißt also, wenn Eidotter gebildet werden muss, braucht man dieses VTG, Vitellogenin, damit die Eizelle heranreifen kann. Und es genügen schon 0,1 Milliardstel Gramm, das in den empfindlichen Lebewesen, bei Forellen und bei einigen anderen ist das der Fall, damit da auch bereits die Männchen anfangen, Eidotterprotein zu bilden. Eidotterprotein hat im Männchen nichts zu suchen. Liebe Geschlechtsgenossen, versuchen Sie sich mal an folgender Vorstellung. In Ihrem Hodengewebe wächst eine weibliche Eizelle. Sie gehen zum Urologen und der Urologe sagt Ihnen, Sie stehen kurz vor dem Eisprung. Das ist kein Witz. Das ist millionenfach Tatsache bei den Fischen. 0,1 Millionstel, Entschuldigung, Milliardstel Gramm genügen, dass in den Forellen bereits die Männchen anfangen, Eidotterprotein zu bilden. Resultat, ich habe mit dem Professor Hansen in Berlin gesprochen, Kläranlage in Berlin-Ruhl eben, haben wir nicht am Anfang, sondern am Ende der Kläranlage, wo das Zeug eigentlich bereits raus sein sollte, nicht mehr ein Geschlechterverhältnis von 50% Weibchen, 50% Männchen, sondern das Geschlechterverhältnis ist wie folgt. 62,5% Weibchen, 12,5% Zwitter, also sowohl Weibchen wie Männchen, und nur noch 25% Männchen. In einer Anglerzeitung hat deshalb schon vor 10 Jahren ein Beitrag gestanden, Alarm, sterben unsere Fische aus. Und ich habe den Professor Hansen, einen bekannten Ökotoxikologen in der Schweiz, gefragt, wie sieht das denn aus? Kann man denn diese Ergebnisse von den Fischen und von den Wasserlebewesen einfach so auf die Menschen übertragen? Und er hat mir speziell gesagt, in Bezug auf den Zebrafisch, manche Forscher sehen den Zebrafisch wie einen Menschen. Der Witz ist, ja bitte, Witz in Anführungszeichen, dass das Steroidsystem, also da wo diese wichtigen Sexualhormone im Körper gebildet werden, das ist bei vielen Lebewesen sehr ähnlich und deshalb kann man bestimmte Ergebnisse bei den Wasserlebewesen auf den Menschen tatsächlich übertragen. Was sind denn zum Beispiel die Folgen vom Ethinylestradiol, von diesem Pillenhormon im Wasser bei den Fischen? Die Männchen interessieren sich nicht mehr für die Weibchen. Es unterbleibt der Nestbau. Und wie gesagt, was man direkt messen kann, dass die Männchen anfangen, weibliche Eizellen zu produzieren. Ich habe es jetzt leider eben nicht mehr vorbereiten können. Wenn Sie diese mikroskopische Aufnahme sehen im Lehrbuch Ökotoxikologie von Professor Fendt, ich habe mit der Frau gesprochen, die diese Fotografie gemacht hat. Das ist für die normalen Leute klar, wenn man nicht weiß, was es das zeigt, dann trägt einen das nicht auf. Aber wenn Sie mal wirklich eine weibliche Eizelle sehen, die im männlichen Hodengewebe von Forellen heranreift, dann tut es einem weh. Das ist tausend- und millionenfache Tatsache und deshalb habe ich Ihnen vorher die Sache mit dem Risiko gestellt. Wir unterschätzen bestimmte Risiken und wir überschätzen andere Risiken. Ich glaube, wir müssen unser Risikobewusstsein dahingehend ändern, dass wir die Gefahr nicht nur sehen im Bereich CO2 und Klima. Also seit 2009, seit der Kopenhagener Konferenz, entschuldigen Sie, ich kann es manches Mal nicht mehr hören, die CO2-Problematik, egal wie schlimm sie sein mag. Oder wir haben das Problem mit Radioaktivität. Aber bitteschön, wer redet von den chemischen Problemen? Wir haben nach wie vor ein massives Chemieproblem in unseren Gewässern. Und wir kriegen dieses Zeugs aus dem Abwasser nicht raus und es landet im Trinkwasser. Ich bin zu Professor Wildi nach Genf gefahren. Da kam eine Schulfunksendung im bayerischen Fernsehen auf BR Alpha. Wunderbarer Fernsehkanal. Also wenn Sie Fernsehen, gucken Sie BR Alpha, gucken Sie wenige Krimis, gucken Sie BR Alpha. Eine Schulfunksendung für 8. Klasse Erdkunde. Da diskutieren die Studenten von Professor Wildi darüber, also jetzt wörtlich, ob man das Wasser des Genfer Sees bereits als Verhütungsmittel benutzen kann. Aus dem einfachen Grund, weil wir das EE2, das Ethinylestradiol in der Pille, haben wir im Genfer See, in Europas größtem Trinkwasserreservoir. Da gehört das bitteschön nicht hin. Und deshalb kriegen wir Männer das auch ab. Es stellt sich die Frage, sind wir Männer wirklich das starke Geschlecht? Das, was unsere Empfindlichkeit hinsichtlich unserer Zeugungsfähigkeit anbelangt, lässt diese Frage nun wirklich als berechtigt erscheinen. Die WHO, Weltgesundheitsorganisation, hat nämlich beobachtet seit über einem halben Jahrhundert, dass die Fruchtbarkeit der Männer auf weniger als die Hälfte abgenommen hat. Und es stellt sich die Frage, was ist die Ursache? Und die Ursache, wir können das nicht eindeutig der Pille zuordnen. Wir können das allgemein wahrscheinlich diesen östrogenen Substanzen zuordnen. Zu diesen östrogenen Substanzen gehören verrückte Dinge. Flammschutzmittel. Denken Sie an Ihr Handy. Denken Sie an die Elektronik, an den Computer. Das Zeugs wird ja warm. Und damit das Zeugs nicht abfackelt und anfängt zu brennen, sind Flammschutzmittel drin. In diesen grünen Platinen. Auch in Ihrem Handy. Überall ist das drin. In jedem elektronischen Gerät. Und ein bestimmter Prozentsatz von vornherein bei diesen Platinen sind Flammschutzmittel. Da ist Brom drin. Und diese Flammschutzmittel wirken sich, die kommen auch ins Wasser, die wirken sich außerordentlich negativ aus auf die Tierwelt. Dann haben wir das Problem der Pestizide, habe ich Ihnen bereits gesagt. 1948 noch hat ein Schweizer Chemiker, der Herr Müller, den Nobelpreis gekriegt für das DDT. Es sind keine 25 Jahre vergangen, da hat die Verbotswelle für DDT begonnen. Legendär ist dieses Buch von Rachel Carson, der stumme Frühling. Diese Biologin hat eben gezeigt, dass das DDT die Tiere schädigt. Stummer Frühling deshalb, weil sie eben darstellt, ja, was ist denn mit den Vögeln los? Wir hören gar nichts mehr. Wieso gibt es so wenig Vögel? Das zeigte sich zunehmend in den 50er, 60er Jahren, weil die Eischalen so dünn und brüchig geworden sind, dass die kleinen Vögelchen gar nicht mehr ausgebrütet werden konnten. Man hat eindeutig feststellen können, Ursache DDT. DDT hat eine östrogene Wirkung, wirkt also auf, wie als Hormon eben auf das Geschlecht, auf das Geschlechtssystem. Man hat dann zum Beispiel testweise auch mal eine normale Pille genommen, Verhütungsmittel, dieses Ethinylestradiol und in einem See in Kanada ausgesetzt. Können Sie nachlesen im Lehrbuch von Professor Fendt, Lehrbuch Ökotoxikologie, ist also ein Standardwerk. Was ist passiert, als man das Ethinylestradiol in einen kanadischen See getan hat, ungefähr in einer Konzentration, wie es auch am Ende von Kläranlagen der Fall ist, so 5 bis 7 Nanogramm pro Liter, also eigentlich eine sehr kleine Konzentration. Innerhalb von 2 Jahren sind mehrere Fischarten komplett zusammengebrochen, da gab es fast keine Fortpflanzung mehr. Und wenn wir bedenken, dass das Steroidsystem, also dass das System der Sexualhormone bei Tieren und bei Menschen ähnlich ist, meine Damen und Herren, da gibt es doch keinen Grund mehr darüber zu spotten, dass eventuell auch die menschliche Fruchtbarkeit bedroht ist, nicht nur durch die verschiedenen Substanzen, sondern auch durch das Pillenhormon. Ich habe im Internet übrigens gesehen, die Leute, die sich geschlechtsumwandeln lassen, die nehmen Verhütungspillen zu sich. Nicht, weil sie verhüten müssen, sondern weil sie den weiblichen Effekt haben wollen. Also, wir haben hier eine ernste Bedrohung. Und hier ist nun auch deutlich, das ist ein Heft, das in Schweden herausgegeben wird, ganz offiziell vom Parlament. Und das sind für die schwedischen Ärzte ungefähr 400 Substanzen zusammengestellt in Bezug auf die Umweltschädlichkeit. Was ist das Allergefährlichste und Allerproblematischste? Das Ethinylestradiol der Pille. Man sollte es nicht für möglich. Sie können es gerne angucken. Was kann man auch, das ist jetzt eine Ausgabe von 2009, Sie können die neue Ausgabe von 2011 jedermann im Internet herunterholen. Gucken Sie nach. Nichts ist so gefährlich und problematisch wie das Ethinylestradiol der Pille. Abschließend nochmal, um es deutlich zu machen, wenn eine Frau an einem Tag eine normale Pille nimmt mit 30 Mikrogramm Ethinylestradiol, dann kontaminiert sie jeden Tag eine Wassermenge, die diesem halben Raum entspricht, in 2 Tagen, wenn sie diesen Raum bis zur Decke füllen mit Wasser. Ist das mit einer Konzentration versehen, wo die Forellen, darf ich es mal menschlich sagen, sich den Schweiß von der Stirn wischen und sagen, bitte tu mir das nicht an. Da fangen die Forellen an, das Vitellogenin, das Eidotterprotein zu bilden. Und ab 4 Nanogramm pro Liter wachsen den Forellen die weiblichen Eizellen im Hodengewebe. Das ist alles nicht spaßig, das ist keine Übertreibung, wir wissen das seit langem, das sind englische Forschungen seit 1996, diese 0,1 Nanogramm, diese winzige Konzentration ist seither immer wieder bestätigt worden. Besuchen Sie internationale Fachkongresse, ob Kopenhagen, ob in Zürich, in Dresden, dort ist das thematisiert, Sie können das auch aus dem Internet downloaden, das sind selbstverständliche Daten und ich ärgere mich darüber, dass darüber so wenig berichtet wird. Es ist nicht falsch, wenn über andere Gefahren berichtet wird. Aber ich frage mich, was ist in unserer Gesellschaft los, dass diese Ungleichheit besteht, dass über echte Risiken und Schadwirkungen so wenig berichtet wird. Also bitte bedenken Sie das bei allen Risikofragen. Nicht das ist am gefährlichsten, worüber die Leute am meisten sprechen und die Zeitungen am meisten schreiben. Wir müssen uns die Zahlen angucken, was die Ökotoxikologen, was die Umweltwissenschaftler uns diesbezüglich sagen. Es ließe sich viel dazu sagen, Sie können auch gerne Rückfragen stellen. Beim Katholikentag 1966 in Essen, ich habe hier ein Foto dabei aus diesem Buch über die Pille, da haben die jungen Leute protestiert und gesagt, Sie können das auf dem Foto sehen, ist ein Plakat im Hintergrund, wir diskutieren nicht über die Pille, wir nehmen sie. Also in den 60er Jahren ist ja die Pille groß rausgekommen. meine Damen und Herren, ich komme zum Ergebnis, allein aufgrund der Umweltsituation und aufgrund der Fachleute, mit denen ich gesprochen habe, wir müssen es heute umdrehen. Wir müssen heute sagen, wir nehmen die Pille nicht mehr. Wir diskutieren über sie. Ich glaube, die Ökotoxikologie, die Umweltwissenschaft drängt uns dazu. Und wir haben hinten auch Bücher zum Thema natürliche Empfängnisregelung, das sei mein letztes Wort. Es ist nicht so blöde, wie manche tun, das, was dieses bedeutende kirchliche Dokument Humane Vitae bedeutet. Ich sage Ihnen das als evangelischer Mensch, nicht um Sie vollzuschleimen gegenüber Katholiken, sondern weil ich wirklich zum Ergebnis komme, der Großteil der Menschen meint, Humane Vitae taugt nichts, diese päpstlichen Enzyklika. Und trotzdem, die wenigsten haben sie überhaupt gelesen. Das ist eine seltsame Angelegenheit. Und ich fürchte, dass die Wahrheit dieses kirchlichen Dokuments uns in den nächsten Jahren und Jahrzehnten immer mehr einholen wird. Die Kinder der sexuellen Revolution müssen im 21. Jahrhundert das chemisch ausbaden, was wir uns im 20. Jahrhundert eingedruckt haben. Damit so für vorläufig zum Schluss. Für Fragen stehen wir gerne zur Verfügung.